freue mich auch, dass ich heute da sein kann. Und könnte ich vielleicht ein Glas Wasser, ich merke nämlich, dass meine Stimme gerade ein bisschen trocken ist. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Hans Schaumberger und ich habe festgestellt, es ist mittlerweile fast 30 Jahre her, dass ich hier in dem Ort mit der Bibelschule fertig geworden bin. Anschließend ging ich mit meiner Familie für 17 Jahre nach Äthiopien mit Wycliffe Bibelübersetzer und diese Gemeinde hier war über die ganze Zeit treue Beter, treue Unterstützer. Vor 5 Jahren sind wir zurückgekommen und haben mit Wycliffe aufgehört und seither bin ich eigentlich jetzt nicht mehr in dieser Gemeinde wirklich gewesen. Und darum freue ich mich besonders, dass ich heute wieder mal da sein kann. Also, der Kontakt zu dieser Gemeinde ist schon länger, kann man sagen. Und ich habe mich auch gefreut, dass ich gefragt wurde, ob ich wieder predigen will. Und ich habe gefragt, ja, über welches Thema ist, es wird freigestellt. Und freigestellt ist immer gefährlich. Einmal für mich, weil ich da nicht weiß, was ich wirklich sagen soll, aber auch für euch, weil ihr nicht wisst, was kommt. Und ich möchte heute aus einer Stelle im Lukas-Evangelium etwas predigen, aus Lukas 12, die Verse 35 bis 49. Lukas 12, 35 bis 49. Es sind zwei Gleichnisse Jesu, eine Rede Jesu. Und bei dieser Rede Jesu ist es eher so, dass es im Gegensatz zu den meisten anderen Reden Jesu, ich damit ein gewisses Problem habe. Die meisten Reden Jesu habe ich kein Problem, sie zu akzeptieren. Aber es gibt eine Handvoll, bei denen ich Schwierigkeiten habe. Nicht die Schwierigkeit, dass ich es nicht verstehen kann, weil sie so anspruchsvoll ist. Nein, weil sie, wenn ich unter Anführungszeichen sagen kann, weil diese Rede einfach nicht in meine Theologie reinpasst. Wie passt eine Rede rein, wo es scheinbar darum geht, dass man durch seine Werke gerettet wird? Oder aufgrund von Werken verdammt wird? Und der Text, über den ich heute reden würde, scheint genau in die Richtung reinzugehen. Und eine Sache, die mich dann immer herausfordert, ist, bin ich bereit, so einen Text auch zu akzeptieren oder versuche ich ihn dann umzuinterpretieren, so lange, bis er mir in meine Theologie passt. Und ich möchte jetzt diesen Text lesen, Lukas 12, die Verse 35 bis 49. Legt eure Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die er wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch. Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass er in sein Haus einbricht. Haltet euch auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch die anderen? Der Herr antwortete, wer ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an dem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn etwas kennt, etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und von dem viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Kein Text, der schwierig zu verstehen ist und doch schwierig ist. In diesem Text wird sehr viel von Knechten geredet oder wörtlich von Sklaven. Und jetzt ist die erste Frage, gilt denn dieser Text überhaupt für uns? Sollen wir uns damit überhaupt angesprochen fühlen? Nun, wenn man das Ganze hier im Zusammenhang liest, dann ist das Ganze eine Rede und in Vers 22, im selben Kapitel, heißt es, und Jesus sagte zu seinen Jüngern. Es ist eine Rede, die Jesus an seinen Jüngern gibt. Beziehungsweise in Vers 41 sagt Petrus, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch die anderen? Petrus fühlt sich hier ganz klar angesprochen. Und ich denke, wenn sich die Jünger angesprochen fühlen, wenn die Jünger sagen, okay, das ist ein Gleichnis für uns, dann, muss ich sagen, gilt das genauso für uns auch. Und das Thema unseres ganzen Textes heute ist, gibt Jesus selber vor, in Vers 35, legt eure Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Das ist das Thema. Und was bedeutet das jetzt, dieses Thema? Im Judentum damals war es eigentlich üblich, nicht so wie wir Hosen zu tragen, sondern eher so lange, weite Gewänder, die ja ganz angenehm zum Gehen sind, nur wenn man arbeiten will, sind sie hinderlich, weil sie flattern. Also wenn jemand arbeiten wollte, dann legte er sich einen Gürtel um den Bauch, band das Gewand hoch und dadurch konnte er arbeiten, ohne dass ihm dann sein Gewand in den Weg kam. Also ein Gürtel anlegen bedeutet, arbeitsbereit zu sein. Und die Lampen brennen zu lassen, ist auch klar, denn wer nachts etwas tun will, braucht Licht. Ohne Licht sieht man nichts. Und wir haben es ja einfach, wir gehen zum Lichtschalter, schalten ein und sofort ist hell. Nur damals hat es kein Feuerzeug gegeben, hat es keine Streichhölzer gegeben. Das heißt, wenn man Licht haben wollte, musste man zuerst zum Feuer suchen und dann die Lampe anzünden und so weiter. Und das dauert. Das heißt aber, wer nachts arbeiten wollte, der musste dafür sorgen, dass das Licht die ganze Zeit brannte. Oder anders ausgedrückt, man hat den Gürtel, schon das Gewand festgeschnallt, das Licht brennt, das heißt, man ist jederzeit bereit zu arbeiten. Und das ist das Thema. Und dienstbereit zu sein. Und in unserem Text wollen wir jetzt auch einige Gründe betrachten, warum auch wir in diesem Zustand der Dienstbereitschaft sein sollen. Und Jesus sagt es auch ganz klar, seid dienstbereit, denn der Herr kommt wieder. Und es hat eine eindeutige Ursache. Und die Ursache ist Jesus selber. Und dazu gibt es jetzt mehrere gleich Beispiele, um das zu illustrieren. Eigentlich sogar zwei Gegensatzpaare. Das eine Beispiel, was er gibt, ist in Vers 35. Oder 36 sagt, seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Jesus sagt, seid so wie jemand, der wie ein Knecht, der auf den Herrn wartet, der auf der Hochzeit ist. Der kommt. Und Hochzeit ist auch wieder anders als bei uns hier. Eine Hochzeit in Israel konnte bis zu 7 Tage dauern. Das heißt, wenn jemand zu einer Hochzeit eingeladen war und er hat dann gesagt, okay, wartet auf mich, dann, ja, 7 Tage. In welchen von diesen 7 Tagen kommt der wieder zurück? Weiß man nicht. Okay, diese Nacht ist er nicht gekommen. Vielleicht kommt er nächste Nacht oder dann die Nacht danach. So genau weiß man das auch nicht. Aber es ist ein überschaubarer Zeitraum. Länger als 7 Tage dauert es nicht normalerweise. Und das heißt, innerhalb dieser 7 Tage kommt der Herr wieder. Ganz klar. Und Jesus sagt, seid bereit wie jemand, der wirklich wartet. Im Gegensatz zu Vers 39, wo es heißt, bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass er in sein Haus einbricht. Der Mann, der vor der Hochzeit kommt, der wird erwartet von den Dienern. Der Dieb wird normalerweise nicht erwartet. Denn man weiß ja nicht, ob der kommt, man hofft natürlich, dass er nicht kommt, und der ist immer unerwartet. Denn wenn er erwartet wäre, dann würde man ihn abfangen. Und Jesus sagt, so ist es mit mir letztlich. Erwartet mich, aber ihr, genau genommen, ihr wisst es nicht wann. Und jetzt die Frage, warten wir überhaupt noch auf Jesus, dass er kommt? Er hat versprochen, wiederzukommen. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wird sehr viel über Zeichen der Zeit hören. Immer wieder, ja, das hat sich jetzt erfüllt. Erdbeben, Kriege und Hungersnöte. Hat bloß einen winzigen Nachteil. Das ist mittlerweile seit 2000 Jahren, hat sich da nicht viel verändert. Die hat es immer schon gegeben. Und alle diejenigen, die gesagt haben, ja, jetzt ist es soweit, waren bis jetzt falsch. Aber sollen wir jetzt den Umkehrschluss ziehen, dass eben, weil es jetzt 2000 Jahre lang nicht der Fall war, dass Jesus deswegen jetzt auch nicht kommen wird? Er hat gesagt, ich werde kommen. Wir wissen nicht wann. Und die Knechte, in dem Gleichnis genommen, wenn die ja nicht auf ihren Herrn warten, sagen, okay, die Nacht kommt er sowieso nicht, die legen sich dann halt wieder schlafen. Und wenn er dann kommt, sind sie überrascht. Und wie ist bei uns? Warten wir noch? Dass wir denken, ja, jetzt, Jesus könnte jetzt doch wirklich kommen? Oder haben wir auch schon aufgegeben? Und ich kann mir vorstellen, dass diese Knechte es durchaus so war, nachts, da kommt ein Licht. Das heißt, da kommt jemand in der Nacht mit der Fackel, das wird unser Herr sein. Macht euch bereit. Und der kommt näher und dann geht er vorbei. Okay, das war ein Nachbar, der war auch auf der Hochzeit. Wenig später, ein neues Licht. Und wieder ein anderer Nachbar. Und vielleicht haben dann nur einer Knechte gesagt, da kommt schon wieder Licht, wird wieder der Nachbar sein. Und plötzlich, macht mir auf. Haben wir uns schon so abschrecken lassen von dafür, dass es eben so lange nichts geschehen ist, dass wir auch schon sagen, wird alles nicht geschehen? Aber eines Tages wird Jesus wiederkommen. Aber vor allem, selbst wenn wir es nicht erleben, gibt es was anderes. Wir werden Jesus sehen. Hundertprozentig. Entweder weil er kommt oder weil wir zu ihm gehen. Dann, wenn wir sterben. Und beides hat letztlich dasselbe Resultat. Wir stehen vor Jesus. Und welchen Stellenwert hat es in unserem Leben, die Tatsache, dass wir Jesus sehen werden? Und hier gibt es auch wieder ein Gegensatzpaar, welchen Stellenwert es hat. Und auf das kommt Jesus dann im Vers 41 zu reden. Dort im Vers 43 möchte ich sagen, wo es heißt, selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Da sind Knechte. Und da ist ein Knecht, der beschäftigt ist, wenn der Herr kommt. Der einfach arbeitet. Und ob der Herr jetzt kommt oder nicht, das ändert für diesen Knecht gar nichts. Der ist in seinem Dienst, der tut, was aufgetragen ist. Wenn er nicht kommt, arbeitet er. Wenn Jesus kommt, ja, Herr, du bist da, du siehst, ich arbeite. Für ihn ist es absolut identisch. Das heißt, der Herr, wenn er kommt, ist für ihn jederzeit der geeignete Zeitpunkt. Aber da ist dann ein zweiter Knecht, im Vers 45. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, und wenn er isst und trinkt und sich berauscht. Und der Knecht dachte sich, meinen Herr kenne ich schon. Der ist lang unterwegs. Wenn der mal weg ist, der kommt so schnell nicht. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Später dann werde ich meinen meine Arbeit machen, so wie es aufgetragen ist, und wenn er kommt, wird er mich an der richtigen Stelle finden. Und dann kommt der Herr unerwartet wieder, und dann war es für den zu spät. Und da sagt Jesus in demselben Kapitel, ein paar Verse vorher, gibt er anders gleich. Er spricht von einem Bauer, der sagt, da ist ein Bauer, der hat eine ganz gute Ernte gehabt. Und der sagt, der Bauer zu sich, ja, jetzt habe ich eine tolle Ernte, die wird für mich auf viele Jahre reichen, jetzt lasse ich es mir gut gehen. Jetzt brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Und Gott sagt, diese Nacht stirbst du, was hast du davon? Für mich bist du ein Idiot, weil du dich um das Wichtige nicht gekümmert hast. Sind wir nicht auch manchmal so, wenn vielleicht auch nicht so schlimm, dass wir denken, ja, zuerst möchte ich noch was vom Leben haben, danach aber später werde ich mich um Gott kümmern. Und ich habe da mal so ein kleines Büchlein gelesen, vielleicht kennt es mancher, wo das Leben eines Menschen beschrieben ist. Einfach ein Bild und oben nur immer wenige Worte. Und die wenigen Worte waren um das Thema, warum man sich nicht um Gott kümmern kann. Zu jung, zu verspielt, zu unvernünftig, zu verliebt, zu beschäftigt, zu besorgt, zu alt. Und das letzte genau, zu spät. Wer immer auf später wartet, wird auch eines Tages ein zu spät kommen. Unser Herr kommt, beziehungsweise wir werden zu ihm gehen. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Und keiner von uns hier herinnen weiß, ob er heute Mittag noch zum Mittagessen gehen wird. Es kann auf eine Sekunde, kann man umfallen. Und wir haben jemanden in der Gemeinde gehabt, der ist um 8 Uhr in die Arbeit gegangen, um 9 Uhr hat seine Frau einen Anruf bekommen, der Mann ist tot. Herzinfarkt. Innerhalb einer Stunde. War äußerlich kerngesund, sportlich alles. Fällt um und ist tot. Und wir wissen es auch nicht. Und darum warnt Jakobus auch von einer falschen Selbstsicherheit. Wo er sagt, ihr sagt, ihr geht ein Jahr dort und dorthin, um Handel zu treiben. Ihr wisst ja nicht einmal, was morgen sein wird. Darum sagt es lieber, wenn der Herr will und wir leben, werden wir das tun. Es kann jeden Tag sein, dass der Herr wiederkommt. Und jetzt die Frage, wäre es denn überhaupt passend, wenn der Herr heute wiederkommt? Oder müsste ich dann nicht doch noch schnell irgendwas bereinigen? Müsste ich nicht noch irgendwas vorher erledigen? Wie ernst habe ich ihn genommen? Und daher, so wie hier in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, bleibt in Bereitschaft. Es kann jederzeit sein. Und wir sollen in Bereitschaft bleiben auch. Nicht nur, weil Jesus jederzeit wiederkommen kann. Sondern auch, weil wir eine Verantwortung haben. Und in diesem Gleichnis hier wird von Knechten geredet. Und Knechte sind Angestellte, die haben von ihrem Herrn eine Arbeit übertragen bekommen. Und Jesus sagt ja selber auch mal zu seinen Jüngern, dass sie Knechte sind. In 17, Vers 10, so soll es auch bei euch sein, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Im Grunde genommen sagt Jesus, auch ihr als meine Jünger sollt sagen, ihr seid Knechte, ihr habt einen Auftrag und den sollt ihr ausführen. Und unser Gleichnis gibt zwei grundsätzlich verschiedene Aufträge wieder. Da ist in Vers 36, seid wie Menschen, die auf die Rückkehr des Herrn warten, der auf der Hochzeit ist und im Öffnen, sobald er kommt und anklopft. Da sind Leute, die warten sollen. Und bereit sein sollen, die Tür zu öffnen. Also einen Wächterdienst haben. Und die Aufgabe dieser Knechte war es, nachts wach zu bleiben. Und in der Zeit, wo wir in Äthiopien waren, da hatten wir auch Angestellte, auch Wächter. Und wenn wir irgendwo abends einmal mit dem Auto zurückgekommen sind, dann haben wir kurz gehupt und wir haben erwartet, dass unser Wächter zur Tür kommt und das Tor aufmacht. Dafür war der angestellt. Und dazu ist auch in diesem Gleichnis der Knecht angestellt. Da zu sein, zu wachen und zu warten. Oder das ist seine Aufgabe. Aber was hier nicht steht, ist, dass sie angestellt sind, um hektisch rumzulaufen. Ein Wächter ist da, um auf den Herrn zu warten, nicht von einer Ecke in die andere die ganze Zeit rumzulaufen. Er soll einfach nur entsprechend seinem Stand leben. Und auch wir haben eine Aufgabe, entsprechend unserem Stand zu leben. Wir als seine Knechte. Was heißt das? Sollen wir uns jetzt in irgendwelche Dienste stürzen? Und es war gerade so in der Zeit in der Bibelschule, wo ich da war, gerade als junge Studenten, war es auch so ungefähr mal so ein großes Thema. So ungefähr, jeder, der mit 45 nicht an Herzinfarkt gestorben ist, der hat den Dienst an Jesus nicht ernst genug genommen. Nun, ich bin mittlerweile deutlich älter. Heißt es, dass ich den Dienst nicht ernst genommen habe? Nein, es heißt nur, dass auch für den Herrn zu dienen nicht heißt, nur hektisch rumzulaufen. Sondern das Erste ist, wir sollen unserem Status leben. Und was ist jetzt aber unser Status, von dem ich hier rede? Der Wächter soll darauf warten, dass sich der Herr wiederkommt. Und wir sollen uns eigentlich auch auf Jesus warten. Wir sollen uns auf ihn freuen und Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber denken wir nur an die eine Geschichte, wo Jesus in das Haus von Maria und Martha kommt. Und Martha läuft rum, ist hektisch, um zu dienen. Maria sitzt sich zu Jesu Füßen. Und was sagt Jesus? Sie hat das bessere Teil. Und wenn man anders denkt, wofür würden wir geschaffen? Als Diener rumzulaufen? Nein. Wir wurden letztlich dafür geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist unser Status. Gemeinschaft mit Jesus haben zu wollen. Gemeinschaft mit dem Vater haben zu wollen. Und in diesem Status sollen wir leben. Ach, wie schön. Jetzt können wir uns alle zurücklehnen und den Tag genießen, nicht wahr? Leider ist der Abschnitt hier nicht zu Ende. Es geht weiter. Und Petrus fragt er jetzt dann, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch die anderen? Ach, war das toll. Wir warten auf dich und dann passt's. Und Jesus sagt, Moment. Es geht weiter. Der Herr antwortet, wer ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Er sagt, euer Status ist auf mich zu warten, aber ihr habt eine Aufgabe. Die Aufgabe, den anderen Knechten Nahrung zuzuteilen. Und könnte damit gemeint sein? Denn die Nahrung für unsere Knechte kann unsere Mitknechte kann vielfältig sein. Denkt man nur an die, zum Beispiel an die Gaben des Geistes in Epheser. Epheser 4, Vers 11, wo Gaben des Geistes erwähnt. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Hier teilt der Heilige Geist Gaben zu. Warum? Und das ist jetzt ganz wichtig. Um die Heiligen für die Erfüllung des Dienstes zu rüsten. Für den Aufbau des Leibes Christi. Es wurden Aufgaben gegeben, um den anderen zuzurüsten. Da sind Hirten, Lehrer, Evangelisten und die Liste ist bei Weitem nicht vollständig. um den anderen zu helfen. Und das ist unsere Aufgabe. Und wir haben die Aufgabe, das Amt, in das uns Jesus gestellt hat, treu wirklich zu erfüllen. Und eben unser Status, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben sollen, schließt eben unsere Verantwortung, aufeinander Acht zu haben mit den Gaben, die wir haben, mit ein. Unsere Gaben sollen dafür da sein, den anderen zu ernähren, den anderen zu ermutigen, den anderen zu tragen. Und nicht so wie in Vers 45, wenn der Herr denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt, da ist ein Knecht, der hat eine Gabe bekommen und der sagt, vergiss mal, was der Herr gesagt hat, jetzt lasse ich es mir gut geben. Ich nutze meine Gabe für mich aus. Und noch schlimmer eigentlich, ich nutze auch meine Mitknechte, meine Mitmenschen, die sind für mich da. Die sollen mich jetzt bedienen. Genau das Gegenteil, was eigentlich der Herr gesagt hat. Und auf das kommen wir dann gleich noch zurück. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, welche Gaben haben wir? Schauen wir vielleicht manchmal auf den einen und sagen, wow, also wenn ich doch so begabt wäre wie dieser Evangelist, so wie dieser Prediger, wie dieser Hirte, dann wäre es toll. Und dann bin ich fast neidisch. Oder ist es umgekehrt, dass ich sage, Glück gehabt. Ich bin eben nicht der Evangelist, ich bin nicht der Prediger, brauche ich auch nicht so viel tun. Nein, jeder hat eine Gabe, jeder hat eine Aufgabe und jeder hat etwas zu erfüllen. Und Jesus sagt ganz klar, es geht nicht darauf, was wir tun wollen, sondern einzig und allein das, was er uns gibt und sagt, das tut. Darum geht's. Nichts anderes. Und wir wissen, Vers 48 heißt, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden. Aber auch wenn wenig gegeben wird, von dem wird weniger verlangt, trotzdem, Rechenschaft wird verlangt. Und eine ganz wichtige Sache ist, unser Herr wird uns beurteilen. Es ist nicht nur, dass er uns die Aufgabe gibt, sondern eines Tages kommt Jesus wieder. Und dann wird er sagen, was habt ihr gemacht? Spätestens dann, wenn wir vor ihm stehen, sei es, ob wir sterben oder nicht. Er hat die Aufgaben zugeteilt, er kommt, um zu beurteilen. Und unser Text zeigt auch vier mögliche Beurteilungen auf. Die erste haben wir in Vers 38 oder in Vers 36 ist, oder ja, was heißt, selig. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr des Herrn warten, der auf der Hochzeit ist und ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Da kommt der Herr zurück, klopft an, der Knecht ist wach und macht ihm auf. Und in diesem Abschnitt, in diesen Versen, gibt es für die Leute damals einen logischen Bruch. Da ist der Knecht, der Herr klopft an, der macht auf. Kein Problem, das muss so sein. Dann vielleicht sollte, was man erwarten würde allerdings ist, dass man dann noch sagt, danke und das war's. Aber so geht's in unserem Text hier nicht weiter. Sondern, Amen, Amen, ich sage euch, heißt es im Nachhinein, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Wie bitte? Nur weil der Knecht getan hat, was er eigentlich zu tun verpflichtet war, lässt ihn der Herr dann am Tisch Platz nehmen und der Herr bedient den Knecht? Wie viel ist unser Herr doch anders als den Herrn dieser Welt? Für ihn ist allein das, dass wir da sind, wach sind, auf ihn warten, so viel wert, dass er uns eines Tages er selber bedienen will. aus lauter Freude. Und Petrus erwähnt diesen Gedanken auch einmal in 2. Timotheus zum Beispiel, Vers 4,8, wo es heißt, schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Ein Kranz der Gerechtigkeit für wen? Für die, die rumlaufen? Nein, für die, die auf ihn warten. Wenn wir auf ihn warten, werden auch wir diesen Kranz bekommen. Können wir uns das vorstellen? Was das bedeutet? Dann gibt es noch eine zweite Art von Personen hier, die beurteilt werden, die eigentlich nur indirekt erwähnt werden, aber da es werden Wacheknechte erwähnt, die dem Herrn öffnen. Und wenn es Wacheknechte gibt, dann muss es logischerweise auch Knechte geben, die schlafen. Denn sonst müsste man sie nicht erwähnen. Und das Interessante ist, die werden gar nicht erwähnt, weder positiv noch negativ. Allerdings, was wir in unserem Text hier gelesen haben, wer sitzt am Tisch im Nachhinein? Nur diejenigen, die wach waren, die geöffnet haben. Die werden vom Herrn bedient. Die sich schlafen gelegt haben, die gehen da leer aus. Sie werden auch nicht bestraft, was laut unserem Text hier. Aber um das auf die Siegesgrenze, was ich gerade gelesen habe, umzulegen ist, wer wird den Siegeskranz bekommen? Wer sich auf Jesu Wiederkommen freut? Wer sich freut, ihn zu sehen? Wer das nicht tut, geht leer aus. Und ich habe dann das Gleiche ein bisschen weitergesponnen, habe mir gedacht, wenn dann diese Knechte, die geschlafen haben, am nächsten Tag aufgewacht sind, und dann kommen die anderen und sagen, weißt du, was heute Nacht passiert ist? Der Herr ist wiedergekommen. Wir haben aufgemacht, und das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat uns zu Tisch gesetzt und uns selber bedient. Und die werden sich gedacht haben, was war ich für ein Idiot, dass ich schlafen gegangen bin? Also wenn ich das gewusst hätte, wäre ich sicher wach geblieben. Und die Frage ist, werden wir vielleicht das auch sagen? Was war ich für ein Idiot, nicht auf Jesus gewartet zu haben? Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich wartet, das wäre es wert gewesen. Dieser Siegeskranz, das wäre es wert gewesen, hätte sich gelohnt. Warum habe ich mich nicht auf meinen Herrn gefreut? Warum war diese Welt nur so viel wichtig für mich? Aber wir haben noch eine dritte Art von Knecht hier. In Vers 43. Selig der Knecht, den der Herr beschäftigt findet, wenn er kommt. Das haben wir schon gelesen. Wahrhaftig, ich sage euch, er wird ihn zur Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Jetzt sage ich euch, wer wirklich Karriere machen will, der muss im Dienst für den Herrn bleiben. Wenn du treu bleibst, dann wirst entsprechend dieser Stelle du so ungefähr Verwalter des ganzen Vermögens des Herrn des Universums werden. Und das ist eine ganz schöne Menge. Ich glaube, da kann keine irdische Karriere mithalten. Und sei sie noch so verlockend, wie sie jetzt ist. Und trotzdem ist auch hier nicht der ausschlaggebende Punkt die Leistung, sondern die Treue. Wie es in 1. Korinther 4 heißt, es wird in erster Linie erwartet, dass die Menschen treu sind. Dass sie treu in der Arbeit sind. Und auch hier heißt es nur, der Knecht, den er bei der Arbeit findet, nicht der Knecht, der jetzt hektisch hin und her läuft, sich überarbeitet, sondern der treu in der Arbeit des Herrn ist. Der wird gesetzt. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Nicht zu Tode hetzen, sondern beständig den Auftrag zu erfüllen. Das im Gehorsam bleiben, bringt den Lohn. Aber es gibt noch eine leider vierte Art von Person, Und da Jesus ihn erwähnt hat, darf ich ihn auch nicht verschweigen. Denn dem wir auch schon gehört haben, von dem Knecht, der die Gaben hat, aber sie im wahrsten Sinne des Wortes für sich selber missbraucht. Und wie ich auch im Vers 45 gelesen habe, der anfängt, die Knechte für sich zu missbrauchen. Und das geht gut. Wahrscheinlich sogar sehr gut. Bis zu dem Zeitpunkt, bis der Herr wiederkommt. Und anschließend ist das Urteil wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vernichtend. Was heißt, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Ein wahrhaft vernichtendes Urteil. Er wird den Ungläubigen zugewiesen, außerhalb der Gemeinschaft. Und das ist eine Aussage, die wir auch ernst nehmen müssen. Offensichtlich gibt es ein Verhalten, das uns in die Verdammnis bringen kann, auch als Christen. Es ist nicht derjenige, der schläft. Der stirbt um seinen Lohn. Der wird nicht vom Herrn hier nicht verurteilt. Es ist derjenige, der seine Gaben und seine Mitknechte, seine Mitgeschwister bewusst für sich missbraucht und nicht umkehren will, bis der Herr kommt. Hätte er umgekehrt, hätte ihn wahrscheinlich der Herr bestraft. Aber er hätte ihn, und das ist jetzt nur, das steht jetzt nicht im Gleichnis. Ich glaube, er wäre mit weniger Strafe davongekommen. Aber hier ist er darin geblieben und der Herr hat gesagt, raus mit dir. Mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Und offensichtlich gibt es wirklich ein Verhalten, auch bei Christen. Und ich sage das jetzt insofern, weil es diese Lehre gibt, ja, wenn du einmal gerettet bist, für immer gerettet. Und das kann eine falsche Sicherheit geben. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man rein rausfällt. Das nicht. Aber es, so wie man eine bewusste Entscheidung gebraucht hat, um in das Reich Gottes zu kommen, so glaube ich, dass es durchaus eine bewusste Entscheidung gibt, wo man wieder rausfällt. Gott zwingt dich nicht in sein Reich, aber er zwingt dich auch nicht drin zu bleiben. Gott ist ein Gott der Freiwilligkeit. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen. Und wer das missbraucht, fürchte ich, dass eines Tages eine böse Überraschung erleben wird. Denn unser Glaube muss sich in unseren Taten zeigen. Und wenn unser Glaube Missbrauch unserer Gaben, Missbrauch des anderen einschließt, dann ist da ganz massiv was falsch. Und wir möglicherweise auf einem völlig falschen Weg, auf einem gefährlichen Weg. Den Knecht ist es zum Verhängnis geworden. Und auch das Neue Testament sagt auch an anderen Stellen, zum Beispiel, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Was nichts anderes heißt, spielt's nicht damit. Ihr spielt mit dem Feuer. Wie gesagt, es ist nichts, wo ich denke, dass man einfach so rausrutscht. Sondern es ist ja bewusste Entscheidung. Und vielleicht soll man solche Sachen wirklich ernster nehmen, als wir es manchmal tun. Und nicht einfach uminterpretieren. Denn absoluter Missbrauch führt zur Verurteilung. Bei uns heißt es ja eher so, ja, oder eine Sache ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bei Jesus wird nicht so sein. Auch da gibt es Strafe, aber in unterschiedlicher Stärke. Und es ist dann ganz zum Schluss, wo es heißt, der Knecht, der den Willen wusste, bewusst dagegen entschieden hat, wird harter bestraft werden. Wer es nicht wusste, der wird weniger Strafe erhalten. Da ist er anders als bei uns, wo es dem Polizisten egal ist, ob ich bewusst mit 80 durch eine 30er-Zone fahre oder ob ich das Schild übersehen habe, da ist die Strafe gleich. Der Herr sagt nein. Er macht einen Unterschied. Er ist gerecht. in jeder Richtung. Ich habe jetzt 4 Arten von Knechten erwähnt. Alle sind berufen als Diener. Alle haben Verantwortung. Und alle werden vom Herrn beurteilt. Und jeder von uns hier herinnen ist in einer von dieser 4 Gruppen drinnen. In welcher? Das ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Aber der Herr wird es beurteilen, entsprechend unserer Entscheidung. Amen.